Vor Sonnenaufgang, wenn sich der Himmel rötlich färbt, geht sie aus dem Haus. Das ist die Zeit, in der die Welt dem Schlaf zu entschlüpfen beginnt. Wandert Elise durch den Schilfgürtel und sieht den See so verwunschen daliegen, muss sie oft daran denken, dass die letzte Eiszeit diesen Steppensee schon vor Jahrtausenden geschaffen hat. Wenn der Wind weht, bürstet er die Simsen und lässt sie leise singen. Elise kennt die Verstecke der Brachvögel, Großtrappen und Uferschnepfen. Zur Zeit des Sonnenaufgangs sitzt sie stets im Seevorgelände und begrüßt die Sonne mit ihrem Flötenspiel. Das selbstgeschnitzte Instrument setzt sie nie von den Lippen, ehe die Sonne ganz am Himmel steht. Flügelschlagen. Feengleich, fast unwirklich scheinen die edlen Silberreiher, wie sie mit ihren weißen Schwingen durch den Himmel gleiten oder bewegungslos im Wasser stehen. Elise liebt diese Stunden am Morgen. Wenn sie auf ihre Weise den Tag beginnt, spürt sie die Einheit mit der Welt. Daher lässt sie sich ihr Ritual zu keiner Jahreszeit entgehen. Einmal glaubt sie, ein Flüstern zu hören. Sie vermutet, das Schilf muss als Windspiel herhalten und lässt sich nicht stören. Am Ende senkt sie die Flöte, lächelt und bedankt sich für diesen Morgen. Als wenige Meter entfernt ein Storch im Wasser landet, hört Elise ganz deutlich einen unterdrückten Schrei der Überraschung. Sie schaut sich um, doch kann niemanden entdecken. Behutsam wickelt sie ihre Flöte in die samtene Tasche, hängt sie sich um und geht vorsichtig in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Auf Hüfthöhe sieht sie drei bunte Kreise im Schilf, gesenkte Köpfe mit Schirmmützen. Obwohl sie weiß, dass diese dort nicht entdeckt werden möchten, geht sie näher heran und flüstert ein »Hallo« zu ihnen hin. Wie an einer Schnur gezogen, schnellen die Köpfe empor. Elise sieht die dunkle Haut, das schwarze Haar, die panischen Blicke. Sie weiß Bescheid. Als sie noch näher kommt, richten sich die drei älteren Buben auf, der Jüngste kehrt zu seiner hockenden Embryonalhaltung zurück. Wie gut, dass Elise beruflich oft Englisch hat sprechen müssen. Der älteste Bub spricht es ganz gut und übersetzt leise, als sie ihnen Essen anbietet. Mit misstrauischen Blicken folgen sie Elise. Die Straße ist noch leer und still, die Buben sagen kein Wort, huschen fast lautlos wie Katzen hinter der alten Frau her. Hinter einem dunklen Tor liegt ihr Garten und darin ihr kleines Haus. Elise schenkt ihnen Tee ein, stellt Brot, Butter, Käse, Marmelade und Honig auf den Tisch. Sie kocht Eier und backt Waffeln. Immer wünschte sie sich einmal für ihre Enkeln Waffeln zu backen. Sie ist oft traurig, keine zu haben. Massoud, der Älteste, stellt seine Brüder Kodai und Hasib vor. Die drei essen, als hätten sie seit Tagen nichts mehr bekommen. Elise fürchtet, dass diese Vermutung stimmt. Massoud sagt, er wäre 16. Aber er sieht so viel älter aus. Hart und erwachsen. Sie drängt die Jungen nicht. Doch als sie gegessen haben, bringt sie Decken und fragt, ob sie die Kleidung waschen soll. Sie könnten duschen und sich hinterher in die Decken wickeln, schlägt sie vor. Trotz der Sommerwärme heizt Elise den großen Kamin und lässt die drei davor sitzen. Sie verteilt wieder heißen Tee. Die nassen Haare der Buben glänzen und die Waschmaschine rumpelt nebenan. Behaglich ist es und warm. Hasib schläft im Sitzen ein. Sie legen ihn auf das Sofa und wickeln die Decke fester um ihn. Die beiden anderen lassen Elise nicht aus den Augen. Sie fühlen sich schutzlos ohne ihre Kleider. »Woher?«, fragt Elise. »Afghanistan«, sagt Massoud. »Und wie?«, fragt sie. »Mit unseren Füßen!« Der Bub schaut sie trotzig an. Doch sie erkennt Verzweiflung, wenn sie sie sieht. Langsam beginnt er zu erzählen. Die Taliban, sagt er, das war nicht mehr auszuhalten. Die Eltern sahen für ihre Kinder keine Zukunft im eigenen Land. Sie gaben ihnen alles Geld, was sie entbehren konnten. Durch den Iran sind sie. Mal mit Schleuser, mal auf eigene Faust. Ein Mobiltelefon mit Navi haben sie dabei und einen alten Kompass, falls mal der Akku leer ist. Im Iran gab es einen Schleuserbus bis zur türkischen Grenze. In der Türkei haben sie dem Schleuser nicht getraut und sind gelaufen. An der bulgarischen Grenze hat sie ein Beamter heimlich durchgelassen. Die Serben haben keine Probleme gemacht, aber in Ungarn mussten sie wieder sehr viel laufen. Wenn Hasib weinte, erzählten sie ihm das Märchen von den 7-Meilen-Stiefeln und logen lachend, dass sie welche hätten und daher bereits so weit gekommen wären. Hasib lachte nie mit. Masud wusste bereits, dass Flüchtlinge an der Grenze zu Österreich in einem Auffanglager gesammelt werden. Mit dem Navi entdeckte er, dass der Neusiedler See zu einem Stück nach Ungarn hineinreicht. Fast bis Rust paddelte sie ein netter Ungar. Sie lagen flach am Boden des Bootes. Durch das Wasser sind sie, durch das endlos scheinende Schilf, und versteckten sich, als sie Elise kommen hörten. »So schön«, sagt Kodai, und seine Finger imitieren ihr Flötenspiel. »Ein Onkel ist Taxifahrer in Hamburg«, sagt Masud. »Zu ihm sind sie unterwegs. An welcher Stelle sie sich am besten über die Grenze schleichen können, will er wissen.« Elise sieht zu Hasib hinüber. Seine Füße schauen unter der Decke hervor. Sie sind rot und voller Blasen. »Die 7-Meilen-Stiefel, die hätte Elise jetzt gern. Sie gebe sie Masud, und er könnte mit seinen Brüdern an der Hand noch heute in Hamburg ankommen. Gern wäre sie dabei, wenn die Härte aus seinem Gesicht fällt und er wieder Kind wird.« Purbach ist erwacht. Doch niemand sieht die drei, die auf dem Rücksitz kauern. Etwa 8000 Kirschbäume. Rot leuchten die reifen Kirschen. Bald werden auch die Zwetschgen und Kircheln reif sein. Elise hätte ihnen so gern alles gezeigt. Auf dem Bahnsteig drückt Elise Masud die drei Fahrkarten nach Hamburg und ihre Adresse in die Hand. Kodai weint. Die Jungen umarmen sie. Hasib nennt sie Bibi. Am Abend sucht sie im Internet, was das Wort bedeutet, und strahlt, als sie es versteht.